In Christus grüße ich euch alle sehr herzlich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Thema der Predigt: Barmherzigkeit, von wem sie kommt und bis wohin sie geht. Menschen in fremdem Land, in der Verbannung, im Exil. Nicht ein paar wenige nur, sondern eine größere Volksgruppe, einige tausend, vor langer Zeit. Juden sind es. Ein Teil der Bevölkerung Jerusalems und des jüdischen Umlandes. Wo sind sie? In Babylon, einer der Weltmächte damals, im Reich des Herrschers Nebukadnezar. Er hatte irgendwann die Schaukelpolitik der Könige von Juda satt. Die hatten, entgegen dem Willen Gottes, mal mit ihm und mal mit Babyloniens großem Rivalen Ägypten gut Freund sein wollen. In zwei Schritten hatte Nebukadnezar Jerusalem eingenommen, zerstört und viele Bewohner nach Babylon im heutigen Irak verschleppt. Wann war das? Etwas über 2600 Jahre ist es her. Wie geht es diesen Menschen dort? Durchweg schikaniert werden sie nicht. Zwangsarbeit müssen sie nur dann leisten, so wie die Babylonier auch, wenn deren König sie auf eine seiner großen Baustellen schickt. Die Juden haben Arbeit, haben genug zu essen, dürfen sich selber verwalten und können ihre Religion ausüben. Äußerlich also geht es ihnen gar nicht mal so übel, innerlich aber geht es ihnen dreckig. Mutlos sind sie und voller banger Fragen. Die drängendste Frage ist die nach Gott. Wie können wir Gott nah sein und er uns, wo doch der Jerusalemer Tempel mit seinen Opferdiensten so weit weg ist und ohnehin ausgeraubt und zerstört? Wie kann es weitergehen mit uns? Sollen wir hier Wurzeln schlagen? Oder ist das jetzt der Anfang vom Ende ohne ein Zurück nach Jerusalem? Zutiefst verunsichert sind sie. Ein Lied drückt ihre Gefühlslage aus, ihre Sehnsucht, ihr Heimweh. Psalm 137 mit der Zeile: An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Das war so um das Jahr 590 vor Christus. Eines Tages erhalten diese Menschen einen Brief aus der Heimat, aus Jerusalem. Absender ist Jeremia, einer der wahren Propheten Gottes. Und in Gottes Auftrag spricht er mitten hinein in die Lage der Verbannten. Hören wir einige Zeilen aus diesem Brief. Baut Häuser und bewohnt sie, legt Gärten an und esst ihre Früchte, heiratet und gründet Familien. Seid um das Wohl der Stadt bemüht, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Ich weiß ja, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Frieden habe ich für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. So steht es Jeremia 29 in den Versen 5, 6 und 11. Klare Ansagen Gottes. Was hieß das für diese Menschen in Babylon? Glaubt den falschen Propheten nicht, die euch etwas von einer schnellen Rückkehr erzählen. Resigniert aber auch nicht. Diese Epoche jetzt gehört zu Gottes Absichten mit euch. Macht das in seinem Sinn Beste aus der Situation. Betet für Babylons Bevölkerung. Hört auf, euch Leid zu tun und nehmt das Leben in der Fremde an. Es hat seine Zeit. Doch es wird auch sein Ende finden. Gottes Plan mit euch reicht weiter. Zukunft werdet ihr haben und Hoffnung gibt er euch. Weshalb rede ich von dieser Botschaft für Gottes Volk damals? Vieles unterscheidet uns doch von den Juden in Babylon. Lässt sich anderes aber nicht auch übertragen auf uns und die momentane Zeit? Gibt es nicht Gründe, arg verunsichert zu sein? Wie bald werden uns Klimawandel und Umweltverschmutzung die Luft zum Atmen rauben? Und was heißt es für die Gesellschaft, fürs Zusammenleben, wenn bei vielen die Achtung vor dem Leben immer mehr schwindet, während gottlose Verwilderung und Verrohung um sich greifen und ein klares Christusbekenntnis auf zunehmend aggressive Ablehnung stoßen wird? Und dann jetzt noch alles, was mit Corona zusammenhängt. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, sangen die Juden. Ist uns nicht auch wie zum Heulen, wenn Welle um Welle der Pandemie über uns hereinbricht? Wenn wir oft nicht recht wissen, welchen Quellen, die uns mit Informationen versorgen, wir vertrauen können? Wenn Menschen in einen Strudel von Krankheitsnot oder Existenzangst geraten? Wenn die Dämme der Vernunft bei vielen Leuten brechen? Wenn so vieles im Fluss ist und auch Schönes, Wertvolles darin unterzugehen droht? Ja, das uns vertraute Leben ist zu einem guten Stück abhanden gekommen. Ist es nicht in vieler Hinsicht wie ein Leben in der Fremde? Auch die Glaubenspraxis ist betroffen. Ja, wir sind dankbar für Gottesdienste, die, wenn auch verändert, verringert, stattfinden können, und sind dankbar für das Erleben von Gemeinschaft, zum Beispiel per Zoom-Technik. Doch wir fragen besorgt, wie lange wird das dauern? Und wie wirkt es sich auf die Psyche älterer und jüngerer Menschen aus? Werden neue Viren uns überschwemmen? Ein unbefangenes Leben wie vor der Pandemie erscheint ausgeschlossen. Wie sieht die Welt aus, in die hinein unsere Kinder und Enkel aufwachsen? Fragen über Fragen. Erinnern wir uns an die Verbannten in Babylon? Was hat ihnen Kraft gegeben, sie durch die Krise getragen? Was wurde ihnen zum Trost und gab immer wieder neuen Mut? Gottes Botschaft, mit der er sie erreichte, sein seelsorgliches Wort an sie und an uns eben auch. Ich weiß ja, was für Gedanken ich über euch habe. Frieden habe ich für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Wie tröstlich ist das und wie verheißungsvoll. Darum lassen wir uns auf die beschwerliche Lage ein, auch wenn wir ungern darin sind. Erfüllen wir unsere Aufgaben nicht missmutig und nachlässig, sondern aufbauend im Denken und Handeln. Sucht der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen, sagt Gott. Was doch zum Beispiel bedeutet, achtet, soweit es an euch liegt, auf lebenswerte Verhältnisse, kapselt euch nicht ab. Seid ehrlich im Handel, in der Arbeit, in alltäglichen Begegnungen. Lebt bewusst euren Glauben, das erhält eure Seele Frieden und kommt auch der Gemeinschaft zugut. Und, sagt Gott, betet für die Stadt. Beten wir für die Menschen, unter denen wir leben. Beten für alle, die in dieser schweren Zeit medizinische und politische Verantwortung tragen. Beten für jene, die Rat geben, dass es guter Rat ist. Beten für die, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheitsämtern längst an Grenzen kommen. Beten für Schüler und Lehrer in ihren speziellen Herausforderungen. Beten für die, die geliebte Menschen verloren haben und für die, deren Weg besonders schwer ist. Die Juden damals, und auch wir sollen wissen, nicht immer haben wir gefragt, was Gott will, doch er denkt an uns. Und so sind wir von ihm gesehen in unserer Not, geborgen in Ängsten, getragen in Schwachheit, ernst genommen mit unseren Fragen, beauftragt in Verantwortung vor Gott zu leben, angefochten und doch gestärkt im Glauben, geliebt auch in misslicher Lage. Zukunft und Hoffnung hatte Gott den Juden in Babylon versprochen. Das heißt, die Geschichte mit seinem Volk würde weitergehen. 6 Jahrzehnte später wurde ihnen dann durch den Perserkönig Kyros, die Perser hatten inzwischen Babylon besiegt, erlaubt, in die Heimat zurückzukehren und auch den Tempel wieder aufzubauen. Und wir, wenn man uns nach Zukunft und Hoffnung fragt? Ich denke daran, wie oft ich es bei einer Trauerfeier am Sarg stehend verkünden konnte: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Glaubst du an Jesus? Dann darfst du wissen, meine Zukunft steht nicht in den Sternen. Ich bin geborgen in der Hand dieses lebendigen Herrn. In die Gemeinschaft mit ihm hat er mich gerufen und hat damit in Ewigkeit für mich gesorgt. Er ist mein Leben, hat sich meine Vergangenheit angenommen. Ihm gehöre ich auch jetzt in der Gegenwart. Ihm vertraue ich, er spricht zu mir durch sein Wort und ist treu. Von einem seiner Worte lassen wir uns zusammen mit vielen Christen in anderen Ländern in diesem Jahr erinnernd begleiten. Lukas 6, Vers 36, die sogenannte Jahreslosung. Jesus sagt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Brauchen wir eine solche Aufforderung? Brauchen wir nicht Trost und Ermutigung? Natürlich brauchen wir das. Und es ist ja auch in diesem Jesuswort versteckt, denn wir lesen davon, dass Jesus uns seinen Vater als unseren Vater vorstellt. Das ist das Größte, was Menschen in diesem Leben erfahren können. Der Schöpfer aller Himmel, der Erfinder dieser Erde und von uns Menschen, der Baumeister des neuen Himmels und der neuen Erde, die geschaffen werden, er, unser Vater. Mit seinem Sohn Jesus Christus macht er sich uns zum Geschenk. Was bringt ihn dazu? Jesus erklärt uns, was Gott bewegt, wenn er uns Menschen sieht: seine Barmherzigkeit. Sie sorgt dafür, dass wir leben können und mit ihm in Beziehung treten können, tatsächlich. Denn er hebt unsere Trennung von ihm auf. So werden wir Kinder Gottes, sind nicht mehr gebunden an uns selbst, sind nicht mehr dem Fluch der Sünde unterworfen, stehen Gott zur Verfügung, werden frei, anderen zu dienen. Der sterbende Jesus am Kreuz zeigt, wie Gott seine Arme für uns öffnet. Sein Feuer, seine Wärme kommen in unsere Kälte. Lassen wir uns darum von Gottes Barmherzigkeit bewegen, unsererseits barmherzig zu sein. Ist uns das klar? Der Friede, den Christus schenkt, ist die Grundlage, barmherzig zu sein. Jetzt in Zeiten der Pandemie, wo die Flut der Vereinsamung immer mehr Menschen erfasst, wie notwendig sind da Zeichen der Hoffnung. Wie aber kann Liebe, die von Herzen kommt, praktisch aussehen, jetzt, wo Kontakte doch für einen selbst und für andere Ansteckungsgefahr bedeuten? Einige Beispiele nur. Wenn ich jemanden nicht treffen soll, kann ich aber doch anrufen und wir erzählen einander, wie es geht. Wer sich in Quarantäne befindet, ist dankbar, wenn jemand aus der Nachbarschaft sagt: Ich kaufe gern für sie ein. Und ist es angeraten, nicht in die Wohnung zu kommen, gibt man Dinge halt an der Tür. Eine Krankenschwester, so erfahre ich, bringt einer Patientin immer frisches Obst mit, und die Bitte eines älteren Herrn im Krankenzimmer: Woher bekomme ich denn mal Plätzkes, wird auch erhört. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gute Früchte sollen wachsen auf diesem weiten Feld. Mut und Ideen schenkt Gott und nimmt uns auch jene bestimmte Angst, die einen blind machen möchte für die Not anderer. Die Juden in Babylon sollen für ihre ehemaligen Feinde, die Babylonier, beten. Und wir? Was ist mit den Menschen, die uns wehtaten, das Leben schwer machen, uns offenbar nicht leiden können? Sie lieben, für sie beten. Jesus mit der Kraft seines Friedens macht das möglich. Mit wem du im Krieg bleiben willst, für den betest du nicht. Wie soll es gehen? Beten für den anderen. Natürlich nicht nur für den, der sich ablehnt oder gar feindselig verhält. Beten für andere, eine Chance zur Barmherzigkeit. Gott schenkt viele Gelegenheiten dazu. Nun mag man denken, Barmherzigkeit ist doch eine ganz normale menschliche Reaktion, wenn Not über andere gekommen ist. Naja, wie war das bei jenem Sommerhochwasser in Deutschland vor mehreren Jahren? Viele Bilder davon wurden gezeigt, darunter auch dies Hochwassertouristen, wie man sie nannte. Sie merken nicht, wie sie Rettungs- und Aufräumkräfte behindern, oder sie nehmen es bewusst in Kauf. Einer wurde im Interview gefragt, ob er auch bereit sei, als Helfer zum Beispiel bei den Sandsäcken mit anzupacken, und er meinte nur: Nein, dazu bin ich doch nicht hier. Ich will mir das Drama nur mal ansehen, denn so oft erlebt man es schließlich nicht. Was geht eigentlich in solchen Gaffern vor, die das Elend auch noch fotografieren? Wobei dies ja zum Glück die Ausnahme gewesen ist, denn eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durchs Land, Nachbarn nahmen obdachlos gewordene auf, verpflegten die unermüdlich Schaffenden und fassten bei der Beseitigung der Schäden mit an. Eine kleine Gruppe von Helfern wurde gefragt, seid ihr von hier? Und sie sagten, nein, aber wir haben uns für einige Tage freigenommen, weil man uns hier gebrauchen kann. So etwas tat den Betroffenen doch bestimmt gut. Was ist ein Merkmal von Christen, auch dann, wenn die Umstände schwieriger geworden sind? Typisch ist, sie bringen mit ihrer Art zu leben Gottes Gegenwart zum Ausdruck. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Jesus erzählt. Jemand, vermutlich Jude, geht von Jerusalem nach Jericho, ein einsamer, unübersichtlicher und insofern auch gefahrvoller Weg. Räuber überfallen den Mann, schlagen ihn zusammen, rauben ihn aus und lassen ihn halbtot liegen. Ohne baldige Hilfe würde er den Überfall nicht überleben. Nacheinander kommen zwei Männer, ein Priester und ein Levit, vorbei. Fromme Männer also, vermutlich auf dem Rückweg vom Tempeldienst in Jerusalem nach Hause. Jeder von ihnen sieht den Mann dort liegen, macht einen Bogen um ihn und geht weiter. Wollen sie keine Zeit verlieren? Fürchten sie, sie könnten sich kultisch unrein machen? Ist ihnen die Lage zu bedrohlich? Die Wegelagerer könnten ja noch hinter dem nächsten Felsvorsprung lauern. Halten sie sich für unfähig zu helfen? Schließlich nähert sich ein Dritter, ein Reisender aus Samarien, und sieht auch, was mit dem Mann passiert ist. Juden und Samaritaner haben eigentlich nichts füreinander übrig, gar nichts. Dieser Samariter aber wird von Mitleid ergriffen und kümmert sich um den Verletzten, macht sich die Hände blutig, behandelt die Wunden, hebt den Mann auf sein eigenes Reittier, bringt ihn ins nächste Gasthaus, übergibt ihn dem Wirt zur Pflege und übernimmt die Kosten dafür. Bedenken wir, dieser Mann aus Samarien war nicht zu einem fröhlichen Ausritt unterwegs. Vielleicht war es eine notwendige Geschäftsreise. Jedenfalls lässt er sich unterbrechen, um einem in Not geratenen beizustehen. Und wir? Gibt Gott nicht auch uns Gelegenheiten, wo wir Menschen in Notlagen sehen und plötzlich gefragt sind, ob wir ihnen zum Nächsten werden, der helfend eingreift? Unter die Räuberfallen gibt es das nicht in vielfacher Weise? Zum Beispiel, jemandem wird durch üble Nachrede der gute Ruf geraubt. Wer sein Kind immer nur kritisiert und viel zu streng erzieht, raubt ihm den Mut zum Leben und den Mut, sich etwas zuzutrauen. Wer sich körperlich ständig überfordert oder Aufputschmittel nimmt, beraubt sich selber seiner Gesundheit. Und auch das gibt es, Leute, die Jesus hassen und deshalb versuchen, Christen den Glauben zu rauben. Auch wer in solcher Weise beraubt wurde, braucht Menschen, die barmherzig sind. Wagen wir die Einfühlsamkeit inmitten der Routine, inmitten des Alltags. Zum Beispiel dann, wenn ungeplant von uns Gott uns jemanden vor die Füße legt, der auf Hilfe angewiesen ist. Bei diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter werde ich an etwas erinnert. Mit einem Freund besuchte ich eine Pfarrei in der Innenstadt von Amsterdam, um die Arbeit dort kennenzulernen. Am frühen Vormittag gehen wir eine der Grachten entlang und sehen, wie zwischen parkenden Autos ein Mann liegt. Wir treten näher, so wie ein paar andere Leute auch. Dieser Mann, vermutlich übrig geblieben von der letzten Nacht, seine Hose verrät, einen Ort zum Urinieren hat er auch nicht mehr gefunden. Dieser Mann, Schläft er seinen Rausch aus oder ist er verletzt, fragen wir uns. Er braucht Hilfe. Unsere Hilfe? Ist er ein Fall für die Heilsarmee ein paar Häuser weiter oder sollte man schleunigst Rettungssanitäter rufen? Während wir noch überlegten, fingen andere schon an, sich um ihn zu kümmern. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit, wo fängt sie an? Immer im Herzen. Gott legt es darauf an, dass es eine Grundhaltung bei uns wird und nicht nur die Ausnahme. Gott ist doch auch nicht nur ausnahmsweise mal barmherzig. Es hat etwas Besonderes auf sich, wenn wir Barmherzigkeit leben. In ihr zeigt sich nämlich zweierlei: unsere Anteilnahme und Gottes Liebe. Und noch etwas. Denk mal darüber nach, wie du Barmherzigkeit verschiedentlich erlebt hast. Ich vermute, es war von zwei Seiten. Mal ist sie dir widerfahren und wann anders hast du selber jemanden damit erfreut. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit macht ein Leben innerlich reich. Man sieht nicht nur sich, hat vielmehr ein weites Herz. Ein weites Herz für andere. Ein früherer Landesbischof erinnert sich an eine Begebenheit ein paar Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Er schreibt: Es war auf dem Weg von Bayreuth in einen Ort im weiteren Umkreis. Auf der Straße selber rollte pausenlos der militärische Nachschub der Amerikaner. Deshalb ging ich in gewissem Abstand von der Straße über Wiesen und Felder. Unterhalb einer Straßenböschung machte ich die erste Rast, ausgehungert und müde. Plötzlich wurde einer der amerikanischen LKWs auf der ausgefahrenen, holprigen Straße durch einen Buckel etwas in die Höhe geschleudert. Es polterte, zwei Pakete aus seiner Ladung rollten die Böschung herab und blieben nicht weit entfernt von mir liegen. Vorsichtig schob ich mich an eines der Pakete heran und öffnete es. Es war keine Munition, sondern ein Paket mit den besten amerikanischen Keksen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich sah das Paket, um das sich kein Amerikaner mehr kümmerte, als eine Gabe Gottes an. Das andere, das zweite Paket, ließ sich ungerührt, auch in Erinnerung an 2. Mose 16, wo das Volk Gottes in der Wüste sich keine Vorräte sammeln sollte. Vielleicht konnte ein weiterer hungriger Wanderer, von denen ich einige traf, seinen Inhalt brauchen. Mit dem Reichtum des Pakets stopfte ich die Taschen voll, damit ließ sich ein langer Weg zurücklegen. Bemerkenswert, finde ich. So bereit zu sein, mit anderen zu teilen, und wenn es nur Verdacht ist, ist das nicht auch ein schönes Zeichen von Barmherzigkeit? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Zu diesem Bibelwort wurde ein Lied geschrieben. Einige werden es vermutlich kennen. Hören wir die Worte zunächst ohne und dann mit Vertonung. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lernen, Neues denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Barmherzig sein heißt Schweres tragen, zusammen weinen, Schweigen wagen. Was lindert die Not? Jedes Wort ist zu viel, ich umarme dich still. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut, doch Versöhnung tut gut. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Wie groß ist Gottes Barmherzigkeit, die du in unser Leben bringst. Vielfältige Gelegenheiten schenkst du uns nun, in einer oft rücksichtslosen Welt barmherzig zu sein. Vergib, wo wir unbarmherzig gedacht, geredet und gehandelt haben. Bitte durchdringe mit deiner Liebe unser Wesen und Wissen, die Gefühle, Worte, Wege und Werke. Und es ist ja keine Einbahnstraße. Danke, Herr, für Menschen, deren Barmherzigkeit wir erfahren haben. Du machst uns fähig, barmherzig zu sein, mutest es uns zu und traust es uns auch zu. Danke dafür. Amen.